Im Hinblick auf die Predigt heute Morgen möchte ich uns ein paar Verse aus dem Psalm 19 lesen, der mir sehr gut gefallen hat bei der Vorbereitung. Psalm 19, ich lese ab Vers 8 bis einschließlich 15. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrung, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Ja, wenn wir das verstanden haben, dass keine Liebe stärker ist wie die Liebe des Vaters, dann sind wir ganz weit in unserem Glaubensleben gekommen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir es nicht glauben. Und weil wir es nicht glauben, handeln wir auch nicht danach. Das geht mir so, aber das geht, glaube ich, uns allen so. Und mein Gebet ist, dass heute Morgen etwas deutlich wird von der Liebe, die der Vater uns gibt und die wir auch beantworten dürfen. Ich möchte weiter fortfahren im Philipperbrief. Wir haben ja angefangen, oder ich habe angefangen, über den Philipperbrief zu predigen, weil auf der einen Seite die Philipper eine Gemeinde waren, die ganz viel Liebe zu Paulus hatten, die unter schwierigen Umständen gegründet wurde, wo aber auch drin steht, was Vollkommenheit oder Erfülltsein bedeutet. Und da sind wir heute Morgen. Für das Einsteigen in das Thema möchte ich nochmal wiederholen, so ein paar Kernsätze, die in den vergangenen Versen waren, weil die wichtig sind. Ich weiß, dass wenn ich das sage, gibt es Widerstand. Und trotzdem, innere Widerstand, der ist vielleicht bei mir ja auch da. Trotzdem müssen wir uns Gedanken darüber machen, was das Wort Gottes uns sagt. Und wenn wir ein erfülltes Leben führen wollen, wenn wir voller Freude sein wollen, wenn wir voller Zuversicht werden wollen, gibt es so ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Sonst werden wir es nie sein. Und am Anfang möchte ich gleich mal die Frage stellen, bist du zufrieden mit dir und deinem Leben? Und wie sieht die Zukunftsplanung aus? Ich glaube, alleine an dieser einfachen Frage merken wir, wo es uns auch noch fehlt. Denn ganz oft sind wir nicht zufrieden und wir haben keine Perspektive. Oder wir dümpeln so vor uns hin. Aber woran liegt das? Wir sind doch in einer Gemeinde, es gibt ein Zusammengehörigkeitsempfinden, das ist alles wahr. Wir sind zum Glauben gekommen, der eine oder andere auch mit Zeichen und Wunder. Doch wir lernen alle in unserem Leben, dass Zeichen und Wunder alleine nicht helfen. Also nochmal eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Ich hatte gesagt, und ich stehe auch dazu, Freiheit und Verpflichtung, Verantwortung gehören zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite frei sein und die Betonung auf die Freiheit der Kinder Gottes legen und auf der anderen Seite die Verpflichtung, die mir daraus entsteht, ablehnen. Ich kann es auch andersrum formulieren. Wenn ich die Verpflichtung, die ich aus der Freiheit ablehne, bin ich nicht frei. Weil ich nicht frei bin, dem lebendigen Gott zu dienen. Also Verantwortung gehört für das anvertraute Gut, das wir haben. Dafür haben wir Verantwortung. Wir haben auch Verantwortung für unseren Bruder und unsere Schwester. Eins der ersten Fragen Gottes an den gefallenen Menschen ist: Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und die Antwort des Mörders ist: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, selbstverständlich. Und ich frage mich, ob wir diese Frage nicht auch manchmal im Ohr haben: Kain, wo ist dein Bruder Abel? Freiheit, Verpflichtung, Verantwortung gehören zusammen. In den vergangenen Versen, und das geht jetzt auch in unseren Versen weiter, klang das Thema Einheit sehr stark an. Wir müssen einfach verstehen lernen, dass die Einheit der Kinder Gottes nicht eine Möglichkeit, ein Angebot, sondern eine Notwendigkeit ist. Die Wirksamkeit, ich habe Kampfestüchtigkeit gesagt, der Gemeinde Jesu hängt auch von der Einheit in der Ortsgemeinde ab. Wir haben unterschiedliche Bilder für die Gemeinde. Das eine ist die Gemeinde, die weltweit agiert. Da ist Einigkeit und Einheit auch da. Aber in der Ortsgemeinde ist es oft schwierig. Ich hörte einen Bericht im Fernsehen, da ging es um Jugendliche, die eine Identifikation suchen, die Einheit suchen, die irgendwo dazugehören wollen zu irgendetwas Großes. Und diese jungen Menschen lassen die Gemeinde links liegen. Woran liegt denn das? Finden Sie bei uns nicht diese Einheit, auch die Lebenseinheit? Bieten wir es Ihnen nicht an? Leben wir es Ihnen nicht vor? Wir haben ja zwei Bewegungen, kann man ja beobachten. Das eine ist, jeder nur für sich. Immer mehr diese Vereinzelung, immer mehr Einzelkämpfe. Und auf der anderen Seite die große Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören und einem höheren Sinn anzugehören. Nochmal, die Wirksamkeit der Gemeinde Jesu hängt auch von der Einheit in der Ortsgemeinde ab. Die Kampfeinheit der Gemeinde ist eine Leidenseinheit, hatten wir betrachtet. Und der Kampf, den die Gemeinde führt, wird durch das Leiden ausgefochten. Wenn ich leidenscheu bin, habe ich mit dem Satz ein echtes Problem. Weil ich muss ja hier als jemand, der das Wort Gottes weitersagt, auch sagen, ja, Jesus macht dich und mich frei. Ja, Jesus führt dich und mich auch bis zum Ziel. Aber genauso muss ich sagen, ja, dieser Weg beinhaltet auch Leid und für manchen auch viel Leid. Das Maß bemisst der Herr. Wer will das schon gern hören? Und ein Satz, der mir jetzt ein paar Mal begegnet ist, was mich gefreut hat, weil er so einprägsam ist: Unser persönliches Leid wird uns von Gott nicht zugemutet, es wird uns anvertraut. Viele, die viel Leid haben, denen traut Gott ganz offensichtlich auch viel zu. Das ist genau der Umkehrschluss von dem, der muss aber viel Sünde haben, dass er so viel leiden muss. Wir merken, dass wir aufpassen müssen in unseren Gedanken, dass Gottes Priorität und Gottes Blickrichtung ein ganz anderer ist wie unsere. Deswegen kommen wir ja hier heute Morgen zusammen, um das auch zu betrachten. Und so möchte ich jetzt die nächsten Verse auch lesen, so dass wir, und das ist mein Gebet, die richtige Blickrichtung bekommen für das, was Gott uns in der Gemeinde geschenkt hat. Ich habe ja viel darüber gesprochen, Epheserbrief ist so ein Schwerpunkt gewesen, was Gemeinde beinhaltet, was es für eine Aufgabe hat. Aber was es für uns als Ortsgemeinde bedeutet, darum geht es auch heute. Philipper 2, 1 bis 4, könnt ihr gerne aufschlagen, werd da vermutlich näher am Text bleiben. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, boah, ey, Paulus, wenn wir das alles in der Gemeinde haben, dann sind wir doch super. Das streben wir doch alle an. Aber er setzt den Satz fort, dann erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer dem anderen höher achtet als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Wenn's mir gut geht und dem anderen dreckig, dann findet irgendetwas falsch statt, wenn ich es ändern kann. Wenn wir verstanden haben, dass wir uns als Einzelne und als Gemeinde in einer Kampf-, in einer Kriegssituation befinden und leben und wie wichtig die Einheit für einen erfolgreichen Kampf ist, dann sind Konsequenzen aus dieser Erkenntnis erforderlich. Wenn ich es nur so vermittelt habe, dass wir das theoretisch jetzt alle wissen, dann hilft uns das null. Dann bilden wir uns höchstens ein, wir wissen es jetzt. Und Wissen bläht, bekanntlich. Und wenn man Blähung hat, stinkt's. Das hilft uns nicht weiter. Das Wissen hilft uns nicht. Wie bei allen in unserem Glaubensleben gilt auch hier der Grundsatz, und den kennen die, die schon lange im Hauskreis sind, fast bis zum Abwinken: hören, glauben und tun. Hören, hören wir es wohl. Glauben, mal so, mal so. Aber das mit der Tat, mit dem Tun, da wird es schwierig. Der Glaube muss irgendwann Auswirkungen auf unser Handeln haben, will er nicht fruchtlos bleiben. Paulus beschreibt einige dieser grundlegenden Glaubenserfahrungen, von denen wir alle hoffentlich auch berichten können. Da ist der Trost. Erinnert euch daran, wie ihr zum Glauben kamt. Da war tiefer Trost, das tiefe Wissen, ich bin von Gott geliebt. Das ist der Trost der Liebe. Erinnern wir uns daran, wie das war? Ich bin aus der Veranstaltung raus, ich hatte das Gefühl, ich schwebe so ein Stück über dem Erdboden. Ich war frei. Ich war frei. Ich war getröstet. Ich hatte keine Angst vor der Zukunft. Ich wusste, mein Leben, mein Schicksal liegt in der Hand meines Gottes. Trost der Liebe. Was uns oft fehlt, ist genau dieser Trost der Liebe auch heute in unserem Glaubensleben, wenn wir wieder mal hier unter Wasser sind. Und das sind wir oft. Dieses Wissen, wir sind frei und wir sind geliebt. Das beginnt übrigens mit der Liebe und der Trost der Liebe. Alles andere, was ich jetzt sage. Wenn ich den Trost der Liebe nicht habe, Geschwister, vergesst, dann lasst uns nach dem Trost der Liebe suchen. Aber lasst uns daran erinnern, wie das war und immer wieder uns ins Gedächtnis rufen, was wir haben in Christus. Und dann haben wir doch Mitleid, herzliches Mitleid erlebt. Wir haben doch verstanden, dass der Herr Jesus für uns gelitten hat. Das ist Mitleiden. Nicht, ach du armer Kleiner, bist gefallen, mach mal Puste. Das ist nur ein kleiner Ansatz. Mitleiden, der Herr hat mitgelitten. Und wir dürfen auch mitleiden. Verstehen wir das? Alles, was ich und du jemals an Leid tragen dürfen, hat er schon längst getragen. Eigentlich ist es andersrum, eigentlich dürfen wir mittragen, aber die Hauptlast trägt der Herr. Das ist wie, als würden wir jammern, dass wir einen Elefanten tragen müssten. Dabei trägt der Herr den Elefant und wir halten vielleicht hinten so einen Schwanzhahn. jammern aber über diese Sache. Mitleid, haben wir das? Herzliches Mitleid erlebt? Und jetzt was anderes, Gemeinschaft des Geistes. Wissen wir, wie Gott in unserem Leben redet? Kennen wir das, dass wir unruhig sind, wenn wir zum Herrn gehen, ins Gebet und innerlich ganz viel Frieden in uns aufsteigt? Und wir ein Wort lesen und das Wort wird uns auf einmal deutlich. Und es sagt uns was und es tröstet uns was. Wenn uns Trost fehlt, lasst uns das Wort Gottes lesen, weil der Herr uns durch sein Wort tröstet. Und dabei ist mir völlig wurscht, ob einer einen Bibelpick macht, also irgendwie aufschlägt und eine Stelle mit dem Finger drauf deutet und dann guckt, was drinsteht. Oder aber, das ist das Bessere, einfach kontinuierlich durchliest. Aber lesen, lesen ist wichtig. So kann der Herr trösten. Und wenn wir lesen, lernen wir. Und wie oft spricht Gott durch sein Wort, wenn wir in Notsituationen sind, durch sein Wort. Gemeinschaft des Geistes. Und das Erbarmen. Der Herr hat sich uns erbarmt, als wir zum Glauben kamen. Wenn es diese Grunderfahrung des Glaubens gibt, dann muss diese Erfahrung auch unser Leben und damit das Leben der Ortsgemeinde prägen, denn es gibt nicht die Gemeinde und eine Forderung an die Gemeinde, sondern der, der den Namen des Herrn nennt, ist Gemeinde. Ob er will oder nicht. Wir sind hinzugetan zum Leib des Herrn, das ist Gemeinde. Von daher kann ich mit dem Begriff, die Gemeinde muss sich darum kümmern, nicht so richtig viel anfangen, weil letzten Endes verurteilt einem, der solches spricht, der Mund, denn er sagt, ich muss mich um das und das kümmern, denn ich bin Gemeinde, ein Teil davon. Erlebte Gemeinschaft auf der Gefühlsebene ist wichtig und wir sollten das nicht unterschätzen. Und da, wo dieses Gefühlsleben, die Gefühlsebene so stark betont wird, da wachsen die Gemeinden auch ganz oft. Zumindest für eine Weile. Und wenn man dann 10 Jahre später guckt, ist das alles zusammengefallen wieder. Ich kenne fast keine Gemeinde, die stark das Gefühlsleben so betont hat, die nicht nach 10, 12 Jahren geschrumpft ist. Massiv geschrumpft ist. Könnt ihr euch viele Beispiele nennen. Das zeigt uns, die Gefühlsebene ist wichtig, das kann aber kein tragfähiger Grund für ein erfülltes Glaubens- und Gemeindeleben sein. Für die Einheit im Geist bedarf es auch der innerlichen Übereinstimmung untereinander und mit dem Wort Gottes. Genauso wenig wie das Evangelium des Christus Herz und Gefühl vernachlässigt, ebenso wenig vernachlässigt dieses Evangelium den Kopf und Verstand. Manchmal denke ich, liebe Geschwister, fang doch endlich mal an zu denken. Wir lesen und begreifen nicht, was wir lesen. Und wir lesen es nochmal und schaffen es immer noch nicht, darüber nachzudenken. Wir erfreuen uns an dem milden Wort und das andere überblättern wir, zumindest innerlich. Doch gehört beides zusammen. Zum Beispiel das Wort Buße tun in der Sprache des Neuen Testaments ist nicht ein Ausdruck des Gefühls, ich fühle mich gerade schlecht und tue Buße, sondern ist ein Ausdruck des Denkens. Das gebrauchte Wort für Buße heißt wörtlich umdenken, nicht umfühlen. Wenn ich also Buße tue, dann verändert sich mein Denken. Ich möchte anders denken. Wenn ich bisher über einen böse gedacht habe, ist es eine Willensentscheidung, über ihn nicht mehr böse zu denken. Da kann ich mich emotional immer noch über den aufregen. Aber ich möchte es nicht, sondern ich will ihn annehmen, so wie er ist. Keine Ehe funktioniert, wo das nicht stattfindet. Also, der Glaube hat auch etwas mit unserem Denken, mit unserem Wollen zu tun. Gerade in unseren Tagen wird das Gefühlsleben ja stark betont und das führt dazu, dass sich die Menschen überall Gefühlseinheiten suchen. Entweder in großen Massenbewegungen oder aber, dass sie einen Baum und umarmen, Esoterik meine ich jetzt damit, und Lichter sehen, oder Steinchen um das Handgelenk fühlen und ich fühle mich schon gleich besser, weil ich da ein Steinchen habe. Wenn einer hier mit Steinchen rumhängt, schmeißt es weg, es ist Götzendienst. Klingt hart, ist hart, aber es ist die Wahrheit. Wir beten keine toten Steine an. Auch wenn die Welt uns immer mehr das verkaufen will, gerade im Gesundheitswesen. Es geht darum, dass wir festhalten, dass die Einheit der Gemeinde Jesu eine Glaubens- und keine Gefühlseinheit ist. Sonst kommen wir nie in eine Einheit. Wir glauben gemeinsam an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für unsere und der Welt Sünde und Schuld gestorben ist. Wir glauben, dass er am dritten Tag auferstanden ist und heute zu Rechten Gottes sitzt und uns vor Gott vertritt. Da kommt der Katechismus her. Ich glaube. Die haben schon damals das Problem gehabt in den Kirchen. Ist ja nicht alles verkehrt. Nur wenn ich heute sehe, wie sie ihre Glaubenssätze rund formulieren und dann vergessen und nicht danach leben, dann kannst du das ganze Ding nehmen und in die Tonne hauen. Aber die Inhalte waren ja richtig. Bis dann auf einmal bei einigen mit die Maria kommt oder die Heilige Römische Kirche oder was auch immer. Das nimmt man weg. Aber Glaubensgrundsätze, biblisch begründet, braucht jeder von uns. Übrigens braucht der Mensch das insgesamt. Ich habe mal von einem Psychologen das gelernt. Sie müssen ethische Grundsätze haben, quasi wie Glaubensgrundsätze, sonst kommen sie als Führungskraft nicht zurecht. Sie brauchen, sonst haben sie keine moralische Autorität. Als Kinder Gottes brauchen wir Glaubensgrundsätze, und die nennt uns das Wort Gottes. Einige habe ich genannt. Und die sind für uns wichtig. Glaubensgrundsätze, die müssen aber zu Lebensgrundsätzen führen. Sonst nützen sie nichts. Ein Beispiel, das wir alle kennen, du sollst nicht stehlen. Das kann durchaus ein Glaubensgrundsatz sein, wenn es nicht ein Gebot ist. Wenn ich über Gebot gerettet werden will, dann muss ich die anderen 630 auch halten. Aber wenn es ein Glaubensgrundsatz ist, dass ich meinem Gott, dass ich Jesus keinen Schande machen will mit Stehlen, dann könnte so ein Glaubensgrundsatz, du sollst nicht stehlen sein. Und dann fang mal an. Wann hat es das letzte Mal ein Radiergummi von der Arbeit mitgebracht oder einen Kugelschreiber oder einen Buntstift? Glaubensgrundsätze sind wichtig, sie müssen allerdings zu Lebensgrundsätzen werden. Grundsätzlich Glaubensinhalte müssen übereinstimmen in einer Ortsgemeinschaft, sonst ist Glaubensgemeinschaft und damit ein erfolgreicher Kampf des Evangeliums des Christus nicht möglich. Ich möchte das nochmal deutlich sagen. Über die eine oder andere Auslegung muss man sich wirklich nicht streiten. Es gibt Wichtigeres zu tun. Aber das Grundsätzliche muss und ist weltweit gleich. Wir glauben, dass Jesus Christus durch den Geist gezeugt und durch Maria geboren ist. Wenn das nicht stimmt, dann kann keine Gemeinschaft da sein. Wir glauben, dass Jesus Christus vom Kreuz nach 3 Tagen auferstanden ist und dass er lebt und zur Rechten des Vaters sitzt. Wer das leugnet, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn, der eingeborene Sohn Gottes ist. Wer das nicht glaubt, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben und mit dem können wir auch keine Gemeinde bauen. Das ist übrigens der Grund dafür, warum ich immer wieder abgelehnt habe, dass an verantwortlichen Stellen in der Gemeinde Menschen mitarbeiten, die nicht gläubig sind. Das kann nicht funktionieren. Es kann hier keine Einheit geben. Die Frage von errettet und verloren sein Um das geht es in unserem Text heute nicht. Diese Frage ist am Kreuz auf Golgatha ein für allemal entschieden worden. Auch so ein Glaubensgrundsatz. Reicht das Kreuz? Reicht es? Ja, Amen, es reicht. Ein für allemal. Am Kreuz hängt meine Schuld. Und immer dann, wenn ich etwas getan habe, was dem Herrn nicht gefällt, dann kann ich danken, Herr, danke, dass auch das an deinem Kreuz hängt. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft hängt am Kreuz. Aber das Kreuz ist nicht das Ende, sondern er ist auferstanden. Auferstanden. Und das ist der Garant dafür, dass wir auch einmal leben werden. Grundsätze. Wir merken, hier gibt es kein Schwarz oder kein Grau, sondern nur Schwarz oder Weiß. Und das hat Auswirkungen in unserem Leben. Also, die Frage nach errettet und verloren sein ist geklärt. Und dennoch ist die Frage, ob wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, und das ist hauptsächlich sein Geist, umgehen. Wisset ihr nicht, dass Gott eifersüchtig auf den Geist achtet oder wacht, über den Geist wacht, den er uns gegeben hat? Such mal so eine Stelle, die so ernst ist im Neuen Testament. Also wir haben ein anvertrautes Gut. Das Handeln des Geistes zielt aber darauf ab, uns zu vollkommenen Gottesmenschen werden zu lassen. Und da ist dann die Frage, bin ich dazu bereit? Und jetzt nicht bitte vorschnell sagen, na selbstverständlich, Martin, was ist denn das für eine Frage? Diese Frage kostet alles. Komme ich jetzt noch drauf in unserem Text? Wenn ich diese Antwort gebe, ja, selbstverständlich möchte ich mich durch den Geist Gottes verändern lassen in den vollkommenen Gottesmenschen, kostet dich das alles, damit du alles gewinnst. Und das kannst du theoretisch glauben, wie du willst, wenn das nicht von hier nach da rutscht und wenn das nicht praktisch wird, dann nützt dir das nichts. Wie so oft nennt Paulus positive und negative Verhaltensweisen und Beweggründe, um deutlich zu machen, was er meint. Die Aufforderung, die Freude vollkommen zu machen, ist gleich der Aufforderung, dieselbe Gesinnung zu haben. Dieselbe Gesinnung heißt nichts anderes als dieselbe Liebe zu haben, einmütig zu sein, das eine Denken, einer höher zu achten als sich selbst. Nicht nur nach dem eigenen Schauen, sondern auch auf das des anderen. All das schließt eines Sinnes ein. Ach, was ein Satz, ne? Weil es mir auch erschlagen vorkam, möchte ich drei Begriffe nochmal bringen. Tiefer drauf einsteigen. Liebe Geschwister, ich möchte hier kein neues Gesetz aufmachen, aber mir geht es darum, zu klären, wie kann ich als Einzelne und Gemeinde vollkommen erfüllt, voll Freude, Frieden werden. Und es gibt doch nichts Schöneres im Leben, wie völlig gelassen den Lebensweg gehen zu können, egal was passiert, weil ich weiß, wo ich hingehe. Weil ich weiß, dass der Herr Jesus mich begleitet, dass ich an seiner rechten Hand gehe. Und dass alles, was mir begegnet, ganz fein dosiert ist, dass es mir zum Heil und nicht zum Fluch dienen muss. Das unterscheidet uns von allen anderen Menschen. Und wenn ich das weiß, und wenn ich das auch dann ausstrahle, dann suche ich automatisch den, der das auch weiß und ausstrahlt. Und dann sind wir schon zwei. Und die Schrift sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde. Wie die heißt und wie groß die ist, ist hier nicht gesagt und ist nirgendwo gesagt. Wir wissen gar nicht, wie groß die Gemeinde in Philippi war. Wir wissen, dass die in Korinth relativ groß war. Große Gemeinde, große Probleme. Die in Jerusalem war riesengroß nach unseren Verhältnissen, Standard heute auch, aber nicht lang. Nach 3 Jahren sind sie zerstreut worden, überall hin. Und dann waren es immer nur Grüppchen. Von heute aus, von damals betrachtet, muss das eine Katastrophe für die Geschwister gewesen sein. Heute betrachtet, mit so vielen Jahren Abstand, war es die beste Missionierungsstrategie, die Gott hätte je wählen können. 3 Jahre lang, wunderbare Gemeinschaft, alles miteinander geteilt. Und dann haben sie das Evangelium im Herzen gehabt und dann hat Gott sie überall weltweit hingeschickt. Da ist keiner frei, oder die meisten freiwillig nicht gegangen, sondern sie waren auf der Flucht. Aber überall, wo sie hingekommen sind, da haben sie das Wort Gottes weitergetragen. Übrigens, der deutsche Baptismus war genauso. Das waren ja aber arme Handwerker. Die haben sich in Hamburg irgendwo getroffen, haben 3 Taten in die Hand gedrückt und dann mussten die wandern. Die sind ja nicht freiwillig gewandert von einem Ort zum anderen. Die hatten ja nichts zu beißen. Die mussten ja arbeiten. Und so haben sie das Evangelium weitergetragen. Also Gemeinde, auch Ortsgemeinde, muss nicht groß sein, um effektiv zu sein. Dieselbe Liebe haben. Ich glaube, ich werde heute locker nicht fertig, aber ich probiere es mal. Die Distanz zwischen 2 Personen wird nur selten durch dasselbe Gedankengut überwunden, sonst müsste die Welt perfekt sein. Jeder, der ein kommunistisches, humanistisches Gedankengut gehabt hätte, der müsste sich total gut verstehen. Es gäbe keinen Krieg mehr auf der Welt. Dasselbe Gedankengut. Im Übrigen, die Welt müsste sich völlig eins sein, denn sie haben dasselbe Gedankengut. Ich meine, mir, mich ist ein super Gedankengut. Das müsste ja funktionieren. Tut es aber nicht. Und dasselbe Gedankengut bringt 2 Personen noch lange nicht zusammen. Doch was nützt eine Schlachtreihe, die so weit auseinandergezogen ist, dass man sich nicht gegenseitig schützen kann, weil man sich ja auf Distanz hält, weil man den anderen ja nicht mehr in seiner Nähe ertragen kann. Übrigens auch ein Zeichen dieser Zeit, dass die Vereinsamung immer stärker wird, die Zersiedlung immer stärker wird. Der Feind kann viel besser einbrechen, wenn wir alle weit auseinander stehen. Da mal eine und 500 Meter weiter wieder eine, funktioniert super. Ich kann es auch ein anderes Bild nehmen, wer nicht so kriegerisch ist. Nimm mal ein Hölzchen, Streichhölzchen, das brichst du sofort. Nimm mal 2, das geht auch noch. Nimm mal 5, die brichst nicht mehr auseinander. Aber wenn du die schön weit auseinanderlegst, dann brechen die auch alle wieder. Also, der Geist will uns zusammenbringen und nicht auseinander. Darum spricht Paulus hier an dieser Stelle die Liebe an. Nur Liebe kann die Distanz zwischen Personen überwinden. Gott hat den Graben, die unüberwindbare Kluft aus menschlicher Sicht zwischen seinen Geschöpfen und sich, wie überwunden? Durch Liebe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist das Kennzeichen Gottes? Ewiges Leben. Hier ist der Graben überwunden. Die Kraft, die es überwindet, ist Liebe. Paulus verwendet das Wort für Liebe, was Gottes Liebe ausdrückt, Agape. Also nicht die Liebe als freundliche Zuneigung oder erotische Anziehung, sondern Liebe im Sinne von, auch wieder sowas, wir reden so gern von Liebe, aber die Liebe, die wollen wir eigentlich gar nicht, von aufopfernder Liebe. Agape, aufopfernde Liebe, aufopfernde Hingabe, den Willen zur Gemeinschaft, das Wohl des anderen im Blick haben, das meint Agape. Wir sehen das an dem Herrn Jesus. Den Vers, den ich gelesen habe, macht es ganz deutlich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder hingab. Haben wir so eine Liebe, dass wir uns hingeben für den anderen? Der andere ist alles, ich bin nichts, das ist hingeben. Ich erwarte von dem anderen nichts, ich gebe ihm alles, was ich habe und bin. Wollen wir so eine Liebe? Ich habe heute bei vielen Partnerschaften den Eindruck, das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Angebot und Nachfrage, und du gibst mir das, dafür gebe ich dir das. Hat mit Liebe nichts zu tun, das ist Geschäft. Vollkommen deutlich wird es bei Eheverträgen. Ich muss mich immer an mich halten, wenn es dann wieder mal hört, dass die Großen dieser Welt vor lauter Angst um ihr Vermögen riesen Eheverträge machen. Ei, liebe Leute, hätten sie gar nichts, hätten sie auch keinen Ehevertrag nötig. Sie geben sich nicht hin, sie machen ein Geschäft. Das hat mit Liebe nichts zu tun. So ist Gott nicht. Gott macht kein Geschäft mit uns. Er gibt sich uns völlig hin. Wisst ihr, die Not, die wir oft haben, ist, dass wir diese Hingabe mit Füßen treten und nicht annehmen. Das ist unsere Not. Oder wir würden gern was bezahlen, weil wir uns sonst schlecht fühlen. Also geben wir ihm auch irgendwas. Was sollen wir Gott geben, wenn ihm eh alles gehört? Aber der Mensch ist so. Er kann Geschenke nicht annehmen. Und doch, die Distanz wird von der Liebe überwunden. Menschen, auch Glaubensmenschen, kommen nur dort zusammen, wo mindestens einer von ihnen sich dem anderen hingibt, seine Zeit, seine Kraft, sein Geld zur Verfügung stellt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also selbstlos dient. Nur so kann Gemeinde entstehen. Und hier ist wieder nicht das Gefühl, sondern der Wille gefragt. Will ich das oder ist mir es zu teuer? Will ich das? Und übrigens, das Alter spielt an der Stelle gar keine Rolle. Weil göttliche Liebe Hingabe ist, kann sie ohne den Willen nicht stattfinden. Die Liebe, die Agape, entspricht nicht dem Gefühlsleben, sondern dem Willen. Sie entsteht aus einer Entscheidung, die da lautet, will ich lieben. Die Aufforderung, dieselbe Gesinnung, hat darum auch die Konsequenz, hab dieselbe Liebe. Und um diese Liebe geht es eigentlich in dem ganzen Brief. Die Einheit, die von der Liebe geprägt ist, soll in der Gemeinde in Philippi wohl wiederhergestellt werden. Die Frage ist, wollen das die Gemeindeglieder auch? Da gibt es nämlich dann auf einmal kein Oben und kein Unten mehr, kein Recht haben und nicht Recht haben, kein Sieger und Verlierer. Liebe und Einheit ist durch nichts, auch nicht durch Fleiß, Leistung und Treue ersetzbar. Viele Menschen sind enorm leistungsbereit und treu, nur haben sie keine Liebe. Liebe, die sich aufopfert, sondern sie fühlen sich wohl und gut, wenn sie Leistung bringen und wenn sie fleißig sind, fühlen sich besser, dann wollen sie Gott was geben. Nur wenn ich Gott liebe und ihm alles gegeben habe, macht das dann einen Sinn. Wir erinnern uns daran, dass Jesus das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst hat in dem Gebot der Liebe. Hier wird uns deutlich, dass die Liebe nicht nur eine innere Zuneigung sein kann, sondern etwas viel Weitreichenderes sein muss. Damit komme ich zum zweiten Begriff, einmütig sein. Ich lese als Beispiel dazu Apostelgeschichte 4, 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigenes sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Boah, da waren in der ersten Gemeinde in Jerusalem ein paar zusammen, die haben es verstanden. Ne? Nur, ich komme wieder zu meinem Lieblingsthema, ein Herz und eine Seele, das klingt so nach Gemütlichkeit, Heiterkeit und schöne Gemeinschaft, so nach dem Motto, jetzt kommt's wieder, alle Tage Sonnenschein, meint dieser Satz, dieser Vers gar nicht. Die zweite Hälfte dieses Satzes erklärt, worum es eigentlich geht. Die Gemeinde in Jerusalem war zu jener Zeit so eng miteinander verbunden, dass sie das Leben gemeinsam teilten. Die Ermahnung, einmütig zu sein, ist also weit mehr als ein Appell an die Gemütlichkeit und den netten Umgang miteinander. Es geht vielmehr darum, dass Kinder Gottes das Leben miteinander teilen. Und da gehören zwei dazu. Nämlich der, der sich mitteilt und der andere, der sich mitteilen lässt. Und das kann niemals einseitig sein, so wie es bei unserem Gott einseitig ist. Wir sagen unserem Gott alles. Kann er uns auch alles sagen? Fiese Frage, gell? Er hat uns viel zu sagen. Aber wollen wir es wirklich wissen? Machen wir das Experiment, jeder für sich. Wie viel Zeit verbringst du vom Fernseher und wie viel mit der Bibel? Und dann ziehst du mal einen Strich drunter und machst eine Verhältnisrechnung. Steffi grinst schon. Merken wir was? Gott hat uns viel zu sagen. Lassen wir uns das mitteilen oder sind wir zu müde? Aber Gott ist nie müde. Er hört uns immer zu und das ist wunderbar. Also am Beispiel, am Vorbild unseres Gottes können wir sehen, wie wir Kinder sein werden, wenn wir bei ihm sind, wo der Geist Gottes uns hinbringen will. Es geht also wirklich darum, dass Kinder Gottes das Leben miteinander teilen. Das ist also ganz praktisch. Vermutlich gab es in Korinth unterschiedliche Denkende, die sich auseinandergelebt hatten und Parteiungen geworden waren. Streit ist Ausdruck von Rechthaberei, Ausdruck des Individualismus. Der Glaube ist gegen den Individualismus. Das bedeutet keineswegs, dass der Einzelne nicht ernst zu nehmen wäre. Jesus liebt uns als einzelne Person. Er will uns aber befreien vom Egoismus, der Ich-Sucht, von der Abhängigkeit von uns selbst, von der Eigenliebe. Er will uns helfen, dass wir es lernen, uns hinzugeben, Gott über alle Dinge zu lieben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das will er. Im Leben der Kinder Gottes geht es nicht um Selbstverwirklichung und schon gar nicht um Selbstbehauptung. Ich kenne Gemeinde, da sagen die Ältesten, auch bei uns kann jeder mal ausprobieren, was ihm liegt und wozu er Spaß hat. Na, gute Nacht. Sind wir nicht einig an der Stelle? Ich glaube, dass gerade die Selbstverwirklichung, die Selbstbehauptung, die so hochgeschrieben wird in unserer Gesellschaft, für den Glauben Gift ist. Hier liegt also einer der Hauptunterschiede zum Humanismus. Kinder Gottes können nicht Humanisten sein. Das geht nicht. Also lasst uns mal gucken, wo wir unsere Kinder auf welche Schule schicken. Oder mit was wir uns beschäftigen. Es ist nicht unser Ziel, jedem einen Freiraum zur Selbstentfaltung zu schaffen, sondern umgekehrt. Es ist unser Ziel und Gottes Ziel, uns aneinander zu binden, aneinander binden zu lassen, dass wir gemeinsam als Glieder des Leibes Jesu das ausführen können, was das Haupt des Leibes Christus erreichen will. Liebe Geschwister, ist auch völlig klar, das Bild des Leibes Jesu. Wenn jede Zelle hier sich möglichst von dem anderen abgrenzen will und was anderes machen will und mit dem anderen nichts zu tun haben will, was ist denn das für ein Körper? Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde. Aber im Leib Jesu stellen wir uns das schon vor, ne? Gibt den bösen Witz, kennt jede große Freikirche. Für jeden gibt es ein eigenes Häuschen mit Gärtchen im Himmel und einen Zaun drumherum, bitte nicht betreten. Dummes Geschwätz. Aber es steckt ein Körnchen Wahrheit unseres Denkens dahinter. Und bei manchen Christen hat man den Eindruck, der hat sein Haus auch schon im Himmel gebaut. Und der Zaun steht auch schon. Kann nicht funktionieren. Nochmal, der Herr will uns immer mehr zusammenbinden. So dass wir als Einheit leben und arbeiten. Das Programm unserer Gemeinschaft kann also nur Verbindlichkeit heißen. Verbindung, Verbindlichkeit und Gehorsam. Dem Herrn Gehorsam, was es uns dann ermöglicht, gemeinsam den Willen unseres Herrn und Heilandes, unseres Hauptes zu tun. Eines Sinnes sein schließt sich genau in diesem Gedanken an. Hier geht es dabei um nichts anderes, das ist mein dritter Punkt, als um Christus selbst. Vers 5 in unserem Text heißt es, dass wir so gesinnt sein sollen, wie auch die Gesinnung des Christus Jesus war. Es gehört also zum Wesen der Nachfolge, dass wir uns allein auf Jesus Christus konzentrieren, um ihm nachfolgen zu können. Wir dürfen auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wer so denkt und Jesus nachfolgt, der steht in der Gemeinschaft mit allen, die dasselbe tun. Egal, wie das Zäunchen oder das Häuschen für Namen hat. Alle, die so denken, ich sage es nochmal, wir dürfen auf ihn, den Herrn Jesus, schauen, den Anfänger von Ende unseres Glaubens, steht in Hebräer 12, Vers 2. Wer aber so denkt und Jesus nachfolgt, der steht in der Gemeinschaft mit allen, die dasselbe tun. Solche Menschen sind auf das Wesentliche konzentriert. Bist du auf das Wesentliche konzentriert oder ist deine Sorge eine ganz andere? Wo fahre ich hin im nächsten Urlaub? Was wird morgen auf der Arbeit sein? Wie wird mein Leben in 5 Jahren aussehen? Wird mir meine Rentenabsicherung reichen, wenn ich Rentner bin? Ich weiß gar nicht, ob ich Rentner werde. All das, was die Welt uns suggeriert, ist auf einmal wichtig. Aber nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Jesus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Nur so ist eines Sinnesseins überhaupt möglich. Unser Sinn ist aufgerichtet auf einen, das soll das heißen. Unser Sinn und Trachten. Nach Epheser 4, Vers 5 gibt es nur einen Glauben, weil es nur einen Herrn gibt. Die Einheit in Christus ist also nicht der Luxus in der Gemeinde, ohne den wir leben könnten, sondern unverzichtbar für ein wachstümliches Glaubensleben. Nochmal, diese Einheit bedeutet nicht, dass wir in allem und in jeden einzelnen Fragen gleich denken, sondern dass wir eines Sinnes sind, nämlich unser Leben ausgerichtet ist auf Jesus. Darin besteht die Einigkeit unseres Denkens und Sinnes. Wo die Einheit besteht, besteht auch eine Lebenseinheit und in der Folge neues Leben. Und hier höre ich mal auf. Wollen wir dabei sein, wenn Gott neues Leben schafft, auch durch uns? Nochmal, auch hier spielt das Alter keine Rolle. Sondern nur, dass wir eines Sinnes sind, dass wir ausgerichtet sind auf Jesus Christus. Komm wieder zu einem meiner Lieblingslieder, was ich auch eines der schwersten Lieder finde. Jesus, du allein bist genug. O Herr, schenk mir, dass es so ist. O Herr, lass es Wahrheit werden. Und lass uns nicht Menschen sein, die denken, oh, Hauptsache mir geht's gut, wenn der andere da das macht, dann ist das seine Aufgabe. Habe ich mal erlebt. Er sagte mir dann ganz stolz, er nannte sich Bruder, auch deine Aufgabe ist zu dienen, das ist meine nicht. Es war nicht ganz klar, was seine Aufgabe ist. Liebe Geschwister, bin ich unglücklich in meinem Leben, habe ich genau diesen Punkt nicht verstanden. Geben ist seliger denn nehmen. Es gibt so viele, die wollen immer alles von den anderen. Und wenn man das betrachtet, auch im Raum der Gemeinde, werden sie immer unglücklicher und immer unzufriedener. Und wenn man mal ein bisschen Zeit hat, sind sie nur am Schimpfen und am Meckern. Das erinnert mich so ein bisschen wie das Volk Israel in der Wüste am Haderwasser. Mecker, Mecker, Mecker. Ich kann mir den Mose so richtig vorstellen. Wahrscheinlich ist er immer schneller gegangen, dass er das Meckern hinter sich nicht hören musste. Bis sie ans Haderwasser gekommen sind. Und da kam dann die Katastrophe. Meckern, Unzufriedenheit macht deutlich, dass wir nicht ausgerichtet sind auf Jesus Christus. Ich weiß, es ist ein harter Satz. Aber es ist so. Der Text, den wir betrachtet haben, spricht hier von erfüllt. Erfüllt meine Freude. Wir merken also, dass diese Dinge der Einheit, der Verbundenheit, einfach dazugehört, auch wenn wir alles andere haben, alle Geistesgaben haben, alle Erkenntnisse haben. Diese Einheit mit Christus und untereinander macht die Freude erst vollkommen. Wenn wir das heute Morgen verstanden haben, dass es gut ist, unser Leben ganz auf den Herrn auszurichten, dann sind wir einen großen Schritt weiter und dann schenkt der Herr das Wollen und auch das Vollkommen. Und dann gilt uns das, was Paulus auch schreibt in Philipper 3, Vers 20, und das möchte ich uns nicht vorenthalten, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher auch dem Herrn Jesus Christus als, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir werden nicht unterwerfen, die Welt wird er einmal unterwerfen. Uns lädt er ein. Mit uns will er zusammen sein. Mit uns will er eine untrennbare Verbindung eingehen. Wir gehören nicht zu den Unterworfenen. Die Einladung gilt für jeden von uns. Und das Geheimnis eines glücklichen Glaubenslebens ist die Konzentration auf Jesus allein.